Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen reden könnte, das wäre was. Dann würde diese Predigt sicherlich super werden. Dann könnte man bestimmt total gut zuhören. Ich hätte total tolle Formulierungen. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen reden könnte, hätte aber der Liebe nicht, dann wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, das wär's. Alle Erkenntnis, alles, was Gott uns so schenken kann an Erkenntnis, prophetische Rede, wenn ich das könnte, wenn ich einen Glauben hätte, der tatsächlich Berge versetzen könnte und hätte aber der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und mein Leben dahin gebe, mich zu rühmen. Also wenn ich diese Bereitschaft hätte, alles hergeben zu können, mich von allem freimachen zu können, anderen zu helfen mit dem, was ich habe, und hätte aber der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. So steigt Paulus ein in den Text, der heute unser Predigttext ist, in 1. Korinther 13. All you need is love, singt er im Prinzip, auch schon vor den Beatles. Das schreibt er in seinen Brief an die Gemeinde von Korinth, denn ohne Liebe, so schreibt er es da in diesen ersten Versen, ist alles nichts. Es kann noch so toll sein, Erkenntnis oder was auch immer, ohne Liebe ist es irgendwie nichts. Das, was für die Korinther damals so bedeutend klingt, zählt er da auf. Und vielleicht klingt es auch für uns wichtig und bedeutend, wenn wir es heute hören, wenn da die Rede ist von der Hingabe, die so weit geht bis zur Selbstaufgabe. Und Paulus sagt aber, ohne die Liebe ist sie nichts. Ein Glaube, der Berge versetzt, das ist doch was, was man anstrebt, was man sich wünscht. Ohne die Liebe macht mich zu nichts Besonderem. Oder alle Erkenntnis haben, alle Geheimnisse wissen, prophetisch reden können, das sehen, was Gott einem alles offenbart, was er einem ständig zeigt, das wär's doch. Aber Paulus sagt, ohne die Liebe wäre auch das alles nichts. Und selbst eine Rede, die eloquent ist und im Sound der Engel formuliert wäre, wäre ohne die Liebe wie ein tönendes Erz, wie ein schepperndes Becken, könnte man sagen. Vielleicht ein nerviges Geklopfe auf einer Pfanne, so wird sich's dann vielleicht anhören. Oder auch wie eine klingende Schelle. Die Liebe ist wichtig, dass nicht was Halblebiges dabei rauskommt. Solche klingenden Schellen, solche auch hässlich klingenden Schellen, die hört man in diesen Wochen immer mal wieder in unseren Orten, vor allem in den Ortsteilen, wo tatsächlich die Fastnacht so groß getrieben wird. In Oberstetten hat man sie letzten Sonntag ganz sicher gehört. Ich weiß gar nicht, wer heute dran ist. Gestern war, glaube ich, Großengstingen dran. Irgendwo gibt's heute auch Fastnachtsumzüge in der Umgebung. Und da hört man sie, diese Schellen, diese Klingen, diese hässlich klingenden Schellen. Absichtlich sind die nämlich da dabei. Bei den Narrenumzügen klingen die nämlich aus dem Grund, der hier in unserem Predigttext drinsteht. Es hat eine Verbindung, durchaus eine direkte Verbindung. Und gerade in vielen Kostümen sind diese Schellen angebracht. Ich zeige euch jetzt mal nochmal ein Bildle, wo das so ist. Man kennt diese Hüte, wo diese Schellen angenäht sind. Manche haben es auch vorne am Häs oder selber dran. Die Oberstädter, wenn ich mich richtig informiert habe, haben das nicht, solche Schellen. Oder weiß es jemand besser? Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich glaube, die haben das nicht. Andere haben das aber. Und man hört diese Schellen bei den Narrenumzügen. Und ursprünglich weisen sie nämlich genau auf das hin, was unser Predigttext uns hier vormalt, dass man nämlich wie eine hässliche Schelle klingt, wenn man die Liebe nicht hat. Die Narren, die haben damals die Funktion gehabt, als man sie erfunden hat oder als man diese Tradition aufgelebt ist, dass sie ermahnt haben, dass sie quasi auf Dinge überzeichnet haben und dadurch warnen wollten, auch mahnen wollten. Narren sind eigentlich Bilder von jemandem, der die Liebe nicht hat. Der die Liebe Gottes nicht will, meint sie nicht zu brauchen, weil er sich selber ja hat. Und dann wird eben das Zerrbild gemalt, was dann dabei rauskommt, ja, das auch absichtlich hässliche und eben nicht schön klingende, dass man eben daran ermahnt oder erinnert wird, dass ohne die Liebe alles schlechter wird. Es ist fast schon ein bisschen pervertiert, wenn wir in der heutigen Zeit die Narren toll finden. Weil eigentlich sollte man sie gar nicht toll finden. Die sind gar nicht dazu da, dass man sie toll findet. Und es ist komisch, wenn heutzutage, finde ich, Leute sagen, wenn sie dem so nachstreben, dass man so wie diese Narren tatsächlich sein möchte. Weil eigentlich war der Grundgedanke genau umgekehrt. Man soll eben nicht so sein wollen. Vielleicht ist es ein bisschen ein Bild unserer Zeit, dass man gern so sein möchte. Aber Es sind im Original abschreckende Zerrbilder gewesen, die dazu auffordern, eben genauso nicht zu sein. Man kann Erfolg haben, man kann Geld haben, aber wenn es ohne die Liebe bleibt, dann bleibt es wie eine klingende Schelle. Man kann schlau sein, man kann Wissen anhäufen, man kann Erkenntnisse vertiefen, man kann mit immer mehr Studien die Welt erforschen, ihre Zusammenhänge erkunden, aber ohne die Liebe ist es nicht mehr als ein Scheppern. Die Liebe ist entscheidend. Ohne die Liebe ist alles nichts. Auch die geistlichen Höhenflüge, die es in Korinth damals gab, sind ohne die Liebe, so sagt es der Paulus, nichts. Das müssten für die Korinther damals echt schockierende Worte gewesen sein, denn die haben ja gerade im Kapitel vorher, hatte Paulus noch davon geschrieben, wie toll das ist, diese ganzen Geistesgaben, die es in Korinth gibt, und man hat die auch gelebt und hat sich vielleicht auch ein bisschen was drauf eingebildet. Man war auf jeden Fall stolz drauf, dass man als Gemeinde diese unterschiedlichen Geistesgaben gelebt hat. Das sind ganz alle diese Dinge vorgekommen, die prophetische Rede, die Erkenntnis, die Zungenrede ist da vorgekommen. 1. Korinther 12 kann man das alles nachlesen, dazu noch die anderen geistlichen Gaben von der Heilung oder von der Leitung oder vom Glauben und so weiter. Ganz unterschiedliche Gaben, und da hat Paulus noch gesagt, in all dem wirkt der Geist Gottes, und jetzt ein Kapitel später sagt er, aber ohne die Liebe sind sogar alle diese Dinge wertlos. Das ist für die Korinther eine Mahnung. Vielleicht macht sich der Paulus ein bisschen wie zum Narren für die Korinther, um sie darauf aufmerksam zu machen, vergesst die Liebe nicht. Die ist ganz entscheidend. Ihr könnt viel Erkenntnis haben, ihr könnt viel prophetische Rede haben, Zungenrede und Heilung und was nicht alles, aber wenn ihr die Liebe verliert, dann verliert das Entscheidende, das Wichtigste. Das ermahnt der Paulus die Korinther. Und vielleicht ist auch für uns eine Erinnerung, eine Mahnung, die manchmal ganz gut ist, dass man in dem, was einem wichtig ist, ob es im Leben ist oder im Glauben, die Liebe nicht vergisst, weil sie entscheidend ist, weil ohne sie alles an Wert verliert. Aber um welche Liebe geht es denn da eigentlich? Agape steht hier im griechischen Text überall. Immer wenn von der Liebe die Rede ist, steht da Agape. Und ihr habt dieses Wort vielleicht schon mal gehört. Vielleicht wisst ihr auch, im Griechischen gibt es verschiedene Worte für die Liebe. Eros, Agape, Philia und so weiter. Agape ist die Liebe, die nicht an sich denkt, die nicht die eigenen Bedürfnisse erfüllt, sondern die den anderen sieht, die sich hergibt, die sich verschenkt, die dem anderen zuliebe liebt. Um diese Liebe geht's da. Wenn man das jetzt so liest, dann kann es sein, dass man diesen ersten Abschnitt auch gleich mit dem Gedanken liest, dass da die Aufforderung rausgehört wird, naja, dann muss ich ja lieben. Dann muss ich ja vor allem mich so lieben mit dieser Agape-Liebe, dass ich andere liebe. Ich muss mir die Nächstenliebe quasi antrainieren oder sie mir vornehmen, so wie ein Fastenprojekt für die Fastenzeit. Ich muss mehr lieben, wenn doch die Liebe so wichtig ist. Wenn das kommt bei dir, wenn bei dir dieser Gedanke aufblitzt, dann möchte ich dich kurz bremsen und sagen, Moment, denn hat nicht Paulus in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, selber schon geschrieben, ich habe es euch hier nochmal unterstrichen, dass wenn ich alle meine Habe den Armen geben würde und meinen Leib dahin gebe, manche Übersetzungen schreiben hier sogar, da gibt es ein Wort, dass wenn ein Buchstabe anders ist und es gibt alte Schriften, Schriftzeugen, wo das tatsächlich so ist, dann könnte man auch sein, dass hier so steht, wenn ich sogar bereit wäre, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Die totale Hingabe für andere. Das ist doch genau das, was man denkt, was man tun muss in der Agape-Liebe. Und jetzt sagt der Paulus, aber wenn ich alles das tun würde, wenn ich alle meine Habe hergeben würde und mein Leib hingebe, mich selber hingebe und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Wie kann das denn sein? Wenn Agape heißen würde, man muss alles hergeben, wie kann man dann immer noch ohne die Liebe sein? Ist das nicht ein Widerspruch in sich selber? Offensichtlich kann man sich total anderen hingeben und trotzdem ohne diese Liebe sein, die alles so wertvoll macht, auf die alles ankommt. Deshalb, liebe Gemeinde, ist mir wichtig, dass ich euch heute hinweise auf das, worum es hier eigentlich geht, nämlich um die Liebe Gottes. Im ganzen Abschnitt geht es um die Liebe, die er uns schenkt. Nicht die, die wir machen. Nicht die, die wir anderen gegenüber entgegenbringen müssten. Es geht um die Liebe, die uns geschenkt ist. Die Liebe, die wir in Jesus Christus sehen können, von der wir gerade gesungen haben. die in Jesus Christus ihren größten Ausdruck kriegt, gibt, ja, und das da ist erkennbar, was Agape-Liebe in reinen Form bedeutet. Um diese Liebe, die wir empfangen dürfen, geht's. Das ist die Liebe, die Grundlage sein soll für unser Leben, für unseren Glauben. Es geht nicht um die Liebe, die wir machen sollen, sondern um die, die uns geschenkt ist. Das ist ganz wichtig bei diesem Text in 1. Korinther 13. Das ist ganz entscheidend, finde ich, dass es diese Liebe ist, ohne die alles seinen Wert verliert. Deshalb sei kein Narr, der meint, dass er diese Liebe Gottes nicht braucht. Und sei auch kein Narr, der meint, er könnte diese Liebe Gottes selber machen. Das können wir nicht. Und das müssen wir auch gar nicht. Sonst werden wir wie eine schräg klingende Schelle. Die Liebe Gottes ist es, die das Wichtigste ist. Und ich weiß, das ist vielleicht gar keine neue Botschaft jetzt heute Morgen von hier von der Kanzel. Das habt ihr vielleicht schon x-mal gehört. Ja, klar, Gott liebt mich und irgendwie soll ich mir das zusagen lassen. Aber was kann ich denn damit tun? Wie geht es denn, sich von Gott lieben lassen? Ich habe manchmal das Gefühl, man hört das in Predigten und da geht man raus und sagt, ja, so ist es. Weiß aber nicht, was man so richtig damit macht. Und vielleicht ist gerade deshalb so schwer, weil ich eben nichts dazu tun kann. Weil ich eben nichts aktiv beitragen kann, sondern nur der Empfangende bin. Vielleicht können wir eins, wir können uns bewusst machen, was diese Liebe Gottes ist, welche Ausmaße sie hat, wie tief sie in unser Leben geht. Oder wir können es, wie Daniel das vorher gesagt hat, ihr einen Platz in unserem Leben geben, sie spüren, ihr nachspüren. Das können wir schon. Und dann können wir sie damit auch empfangen. Und vielleicht nehmen wir das auch mit, dass wir mit diesem Ohr auch hören, wie der Paulus diese Liebe weiter beschreibt. Es geht nämlich noch weiter in diesem Kapitel und da geht es auch um die Liebe. Und jetzt ganz besonders um die Liebe Gottes. Das ist in dem Abschnitt ganz besonders wichtig. Da steht dann nämlich in den nächsten Versen, die Liebe Gottes ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Liebe Gemeinde, das ist ein Blumenstrauß an Attributen für diese Liebe. Es ist Wahnsinn, was diese Liebe alles beinhaltet, was die alles macht, was die alles für Auswirkungen hat, was die alles kann. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann sehen wir spätestens jetzt unsere Liebe, mit der wir andere lieben, könnte das so nicht. Wenn wir ehrlich sind, wer liebt denn immer geduldig und freundlich und ohne Erbittern? Und wessen Liebe kann das, dass sie alles duldet, dass sie alles hofft und das ganze andere, was hier aufgezählt wird? Manchmal suchen sich Brautpaare diesen Abschnitt oder diesen Vers raus als Trauspruch. Vielleicht habt ihr es auch, einige von euch, ich weiß nicht genau, es ist ein sehr beliebter Trauspruch. Man hört ihn bei Hochzeiten ja auch ganz oft. Und ich denke mir manchmal, ja, das ist ja schön, dass ihr denn diesen Abschnitt euch als Trauspruch vornehmt und diese Liebe euch wünscht oder vielleicht auch den Anspruch habt, dass ihr euch so liebt als Ehepaar. Im nächsten Atemzug denke ich aber, wenn das wirklich euer Anspruch ist, dass ihr euch so liebt, dann werdet ihr daran garantiert irgendwann scheitern. Weil keine menschliche Liebe diesen Anspruch erfüllen kann. Weil unsere Liebe an Grenzen kommt. Und gerade das, was da alles so ausführlich aufgezählt wird, das können wir eigentlich nicht von uns selber abverlangen. Damit überfordern wir uns eigentlich. Diese Liebe ist zu groß, zu vollkommen, als dass wir sie bringen könnten. Deshalb ist so wichtig, dass wir verstehen, dass es hier um die Liebe Gottes geht. Dass alles, das die Liebe Gottes beschreibt, dass es uns zeigt, wie groß seine Liebe ist, die er uns entgegenbringt. Und die kann nämlich alles das. Die ist langmütig und geduldig und freundlich und glaubt alles und hofft alles. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, aber sie freut sich an der Wahrheit. Alles das sind Merkmale, die uns zeigen, wie weit, wie tief, wie groß diese Liebe Gottes ist. Und jetzt wird uns vielleicht noch klarer, was es heißt, warum diese Liebe Gottes so wichtig ist, warum ohne sie alles an Wert verliert, weil sie so groß ist, so unfassbar weit geht. Und dann legte Paulus nach diesem echt schon beeindruckenden Katalog von Merkmalen der Liebe Gottes noch eine Sache drauf. Er bringt sogar noch eins mehr, das führt dann ein bisschen ausführlicher aus. Und deshalb will ich mit euch heute auch auf diese letzte Eigenschaft der Liebe Gottes ganz besonders schauen, weil das für den Paulus wohl ein ganz besonderes Qualitätsmerkmal der Liebe Gottes ist. Die Liebe hört nie mehr auf. wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und alle Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, dann wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Die Liebe bleibt, liebe Gemeinde. Das ist was ganz Entscheidendes. Wir haben es gerade gesungen in diesem Lied. Und das ist so eindrücklich und für den Paulus wohl ganz besonders wichtig, dass die Liebe Gottes bleibt. Auch dann, wenn alles vergeht. Marmor, Stein und Eisen bricht aber Gottes Liebe nicht. Und es wird noch mehr brechen, wegbrechen als Marmor, Stein und Eisen und alle anderen Dinge, auf die man Leben so bauen kann. Alles das wird irgendwann vergehen und wegbrechen, aber die Liebe Gottes nicht. Die vergeht nicht, die hört nicht auf. Die ist nämlich jetzt schon vollkommen. Auch wenn alles andere, was in unserer Welt so grundlegend erscheint, nicht mehr da ist. Wenn die Erkenntnis zugrunde geht, wenn das Wissen an Grenzen kommt, wenn die Prophetien, die Zungenrede, das alles, was vorläufig ist, aufhört, bleibt doch die Liebe bestehen. Sie ist jetzt schon die vollkommene, die ewige Liebe. Und das macht sie besonders. Und das unterscheidet sie von allem anderen, was wir erleben. Das ist ganz zentral. Und ich finde es auch schön und auch irgendwie nachvollziehbar, wenn der Paulus dann versucht, diesen Wert der Liebe Gottes, diesen Ewigkeitswert, das Vollkommene, mit zwei Bildern zu beschreiben. Da redet er ja vom Erwachsenwerden. Ja? Man legt manches Kindliche ab. Natürlich legt man beim Erwachsenwerden nicht alles Kindliche ab. Manche sind auch groß gewachsen, noch ganz schön kindisch oder kindlich. Und selbst wenn man ein Kindskopf bleibt irgendwie, gibt es trotzdem Dinge, die man bis dahin, wenn man erwachsen geworden ist, zurückgelassen hat. Manches lässt man hinter sich. Darum geht es dem Paulus. Die Dinge vergehen. Aber was nicht vergeht, ist die Liebe Gottes. Man kann heutzutage sagen, ja, liebe Wissenschaft, auch alle Erkenntnisse, die ihr so rauskriegt, die man so erforschen kann, alles Wissen, das man aneignen kann, vergeht. Und ja, liebe Sportler, auch alle Erfolge und Rekorde, die man so anhäufen kann, alles, was man so erreicht hat, vergeht. Und ja, liebe Klimaschützer, auch wenn wir unsere Erde auf was weiß ich wie viel Grad beschränkt bekommen, auch sie vergeht. Nicht aber die Liebe Gottes. Und auch ja, liebe Gemeinde und liebe Gläubigen, auch die Glaubensformen, die wir gewohnt sind, auch die Kirche vergeht. Nicht aber die Liebe Gottes. Sie ist das, was bleibt bis in die Ewigkeit und sie ist das, was jetzt schon vollkommen ist. In allem, was sonst unvollkommen ist. Das andere Bild ist, finde ich, genauso eindrücklich von diesem undeutlichen Spiegel. Also damals hatten wir nicht Spiegel gehabt wie heute, sondern da war der Unterschied zwischen dem Spiegelbild und dem echten Bild ziemlich deutlich zu sehen. Ein Spiegel war wahrscheinlich ein Blech, das einigermaßen poliert war, aber der gibt natürlich lang kein so ein deutliches Bild ab, wie wenn man jemanden von Angesicht zu Angesicht sieht. Darum geht's ihm. Vielleicht müssten wir heute andere Bilder verwenden. Wenn man heute in einer Videokonferenz sitzt oder im Gottesdienst auf Bildschirmkacheln zuschaut, herzliche Grüße an alle, die von daheim zugucken, dann ist das gut. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man in echt live dabei ist. Diese Begegnungen sind durch den Bildschirm ja nicht vermittelbar. Das ist halt bruchstückhaft. Es bleibt irgendwie auch was weniger ist. Das ist ja für manche auch die Erfahrung der Corona-Zeit gewesen, dass man sich jetzt eben an den echten Begegnungen wieder freut, weil sie natürlich noch mal viel näher, intensiver, reiner sind, als wenn man auf Bildschirmen sich begegnet. Und dieses Bild nimmt der Paulus quasi mit dem Spiegel da auf. In allen unvollkommenen Dingen ist die Liebe Gottes das, was jetzt schon vollkommen ist, weil sie ewig ist. Deshalb können wir das wirklich ernst meinen und sagen, was wir vorher im Römerhymnus gebetet haben, dass uns nichts scheiden kann von der Liebe Gottes, auch nicht der Tod, auch nicht das Leben, auch nicht Mächte und Gewalten, auch nicht Gegenwärtiges und Zukünftiges. Alles das kann uns nicht trennen von der Liebe Gottes, weil sie ewig ist. Weil sie nichts nur für hier ist, sondern bis in die Ewigkeit. Und diese Liebe Gottes, die ewige, vollkommene Liebe Gottes, die bringt uns Gott entgegen. Die dann auch dann noch besteht, wenn alles andere vergeht. Diese Liebe Gottes, die hält uns mit ihm verbunden. Weil genau das der Sinn der Liebe Gottes ist. Er will mit uns verbunden bleiben. Und das ist die Garantie, die er uns gibt. Er wird mit uns verbunden bleiben, auch durch Krisen hindurch, auch durch Kriege hindurch, auch durch persönliche Zweifel hindurch und auch noch durch unseren Tod hindurch, bleibt er mit uns verbunden, weil seine Liebe genau das tut. Sie verbindet uns mit ihm bis in die Ewigkeit. Deshalb ist dieses Merkmal dieser Liebe so entscheidend. Sie bleibt bis ewig. Auch wenn anderes vergeht, es bleiben letztlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ja, liebe Gemeinde, warum ist denn die Liebe größer als Glaube und Hoffnung? Naja, beim Glauben ist so, das, was wir glauben, bleibt. Der, an den wir glauben, bleibt bis in die Ewigkeit. Aber wie wir glauben, wird sich verändern. In der Ewigkeit glauben wir nicht mehr wie hier, sondern wir leben im Schauen. Es ist uns offenbart, viel deutlicher noch offenbart. Da wird sich unser Glaube verändern. Und bei der Hoffnung ist es genau gleich. Das, worauf wir hoffen, bleibt bis in die Ewigkeit. Aber wie wir hoffen, wird sich verändern. Wir werden nicht mehr hoffen wie hier in diesem Leben, weil wir die Gewissheit dann haben. Das ist anders. Bei der Liebe allerdings ist es jetzt schon so, dass so wie wir jetzt geliebt sind, so werden wir auch in der Ewigkeit geliebt sein. Ohne Einschränkung haben wir die Liebe Gottes jetzt schon. Nicht nur als billigen Abklatsch, nicht nur als Vorläufiges, nicht nur als etwas, das vielleicht sogar vergeht, sondern als vollkommene, ewige Liebe. Und das macht diese Liebe so besonders. Das hebt sie über alles andere hinaus. Deshalb ist sie, die größte ist, unter allem, was bleibt. Auf sie kommt es an. Deshalb, liebe Gemeinde, lasst uns keine Narren sein, die diese Liebe nicht wollen oder meinen, wir bräuchten sie nicht oder auch nicht meinen, sie selber machen zu können, sondern lasst uns stattdessen auf diese unvergängliche, ewige Liebe unser Leben bauen. Wenn du diese Liebe hast in deinem Leben, dann hast du jetzt schon Ewigkeit in dir, mit dieser Liebe Gottes. In allem, was kommen wird, in allem, was sich verändert, in allem, was vergeht, auch in allem, was schwer wird, wirst du immer ewige Liebe Gottes in dir tragen. Das ist das, was nachher die Malia sich zusprechen lassen darf. In allem, was kommt, wir wissen jetzt noch nicht, was ihrem Leben alles begegnet, aber sie darf eins wissen, die Liebe Gottes wird immer an ihrer Seite sein, egal was kommt. Und dieses Wissen um diese ewige Liebe Gottes, das verändert so viel, wie wir mit den Dingen, mit den vergänglichen Dingen in unserem Leben umgehen. Diese Liebe kann uns eine Ruhe schenken, wenn die ganze Welt in Panik gerät, weil Dinge eben vergehen. Dann kann ich eine Ruhe bekommen aus dem Wissen, dass Gott uns liebt, auch über diese Welt hinaus. Das verändert. Das hilft. Oder wenn man angesichts des Todes steht, vielleicht des eigenen oder aber auch mit einem Tod von jemand anderem umgehen muss, wenn auch da was vergeht, wenn Beziehungen auseinandergerissen werden von diesem Tod, dann schenkt uns diese Liebe Gottes Trost. Weil wir wissen, sowohl Verstorbene als auch wir selber sind geliebt, jetzt und dort. Die Liebe Gottes verändert uns in unserem Leben hier. Sie gibt uns eine Sicherheit, wenn man nicht nur auf sich selber baut, weil sie eben uns etwas gibt, was nicht an uns selber hängt. Sie lässt uns zuversichtlich in das gehen, was kommt. Und deshalb, liebe Gemeinde, ist ohne diese Liebe alles andere, was man so tut, auch im Glauben, nichts, weil es das Wesentliche verliert. Lasst uns deshalb, liebe Gemeinde, nicht als Narren durch die Welt gehen, nicht als Mahner, die irgendwie warnen müssten, was alles passiert, wenn man ohne diese Liebe unterwegs ist, sondern lasst uns als freundlich geliebt, von Gott Geliebte durch die Welt gehen. Nicht mit einer künstlichen Fratze auf dem Gesicht, sondern mit einer Freude, die aus dem Inneren unseres Herzens strahlt. Das ist das, was wir weitergeben können in diese Welt. Das ist das, wie wir Menschen auf diese Liebe aufmerksam machen können. Das ist das, was wir tatsächlich, wo wir Agape-Liebe leben können, indem wir hinweisen auf Gott, der uns geliebt hat. Mit Hoffnung und mit Glaube und mit Zuversicht. Mit der Gewissheit, dass eins auf jeden Fall sicher ist. Die Liebe Gottes bleibt. Amen.